ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Der Weg ist frei. Neuwahl am 23. Februar.
Auf diesen Termin haben sich nun also die Parteien geeinigt. Die Opposition, vor allem die Union, wollte ja noch früher wählen. Olaf Scholz am liebsten erst Ende März. So ist es jetzt also dieser Kompromiss geworden. Und auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der das Ganze als Staatsoberhaupt ja absegnen muss, hat gestern da sein Go zu dieser Neuwahl gegeben. Wir wollen jetzt ein bisschen auf den Fahrplan schauen. Was passiert bis dahin? Was ist wichtig? Wir tun dies mit Philipp Eckstein in unserem Berliner Hauptstadtstudio. Ich habe ihn gefragt, vor der Neuwahl steht ja erstmal die Vertrauensfrage. Für die gibt es ja jetzt auch ein Datum oder besser zwei. Der Kanzler stellt die Frage schriftlich am 11. Dezember und dann im Parlament am 16. Dezember. Wie läuft das alles dann ab?
Ja, also geregelt ist es im Grundgesetz. Er muss diese Vertrauensfrage beantragen mit einer Frist von wenigstens 48 Stunden, also 2 Tagen. Deswegen dieser Antrag im Vorfeld. Und der 16. Dezember, das ist ein Montag, da soll es eine Sondersitzung dann des Bundestags geben in dieser Sitzungswoche. Und dann wird dann über diese Vertrauensfrage abgestimmt. Ja, und wenn eben eine Mehrheit ihm nicht das Vertrauen ausspricht, dann kann der Bundeskanzler sich danach an den Bundespräsidenten wenden und eben ihn bitten, Neuwahlen auszurufen bzw. auch dann das Parlament aufzulösen.
Genau, diese Auflösung des Bundestages. Wie geht's dann weiter? Haben wir dann bis zur Wahl keine Regierung, kein Parlament, gar nichts?
Nein, also die Bundesregierung bleibt natürlich im Amt. Das heißt, wir haben weiterhin ja eine funktionsfähige Bundesregierung, die auch Deutschland nach außen vertreten kann, die auch in gewissem Maße natürlich Entscheidungen treffen kann. Allerdings hat natürlich SPD und Grüne keine Mehrheit im Bundestag. Es ist allerdings auch so, auch der Bundestag bleibt formal handlungsfähig. Das heißt, bei wichtigen Vorhaben kann man dann auch mit den Stimmen beispielsweise der Opposition, zum Beispiel CDU oder CSU, weiter auch Vorhaben auf den Weg bringen. Hier beispielsweise Verlängerungen von Mandaten der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen, beispielsweise bei Marinemissionen. Da könnte und da wird das mit Sicherheit auch passieren.
Die Bundeswahlleiterin hat ja letzte Woche schon gesagt, zu frühe Neuwahlen, die könnten schwierig sein. Da geht es um Infrastruktur, um Sicherheit einer solchen Wahl. Ist sie denn jetzt zufrieden mit dem Termin? Kriegen wir das alles hin?
Ja, also die kurze Antwort ist ja. Sie sagt, man könne jetzt hier Wahlen auch rechtssicher durchführen. Gestern ging es auch nochmal um das Thema Cybersicherheit und den Schutz davor. Auch da hat sich die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik geäußert und auch gesagt, ja, das ist jetzt eine knappe Zeit. Aber sie hat schon auch deutlich gemacht, man arbeitet da jetzt mit Hochdruck dran. Also die kurze Antwort ist ja, Mitte Februar, damit kommen alle klar. Die ursprüngliche Forderung von CDU, CSU bereits im Januar zu wählen, da hatten ja viele gesagt, nein, das ist zu früh.
Vorher passiert natürlich noch einiges. Am 16. Dezember wird der Kanzler die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Die Zeit drängt also bei der Vorbereitung der Bundestagswahl. Und das bedeutet jede Menge Arbeit und Urlaubsstopp für Wilhelm Kanter, dem hessischen Landeswahlleiter und sein Team. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, es war immer wieder die Rede davon, dass die Neuwahl nicht zu früh sein dürfe, weil die Zeit zur Vorbereitung sonst nicht ausreiche. Jetzt haben wir also die Gewissheit, am 23. Februar ist es soweit. Klappt denn das alles noch? Sind noch 15 Wochen inklusive Weihnachten?
Ich denke schon, dass das alles klappt. Wir sind auch insgesamt froh, dass es so einen verantwortungsvollen und guten politischen Kompromiss in Berlin gegeben hat. Der 23. Februar ist als Wahltag gut erreichbar. Natürlich wird es anstrengend und die Fristen werden alle zentral verkürzt. Das gilt sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Wahlämtern, aber auch natürlich für die Bürger. Es werden sich auch für die Bürger einige Fristen verkürzen. Aber das ist nun mal halt so, wenn man eine Bundestagsauflösung hat.
Ihre Kollegin, die Bundeswahlleiterin Ruth Brandt, die hat ja in den letzten Tagen immer wieder davon gesprochen, dass die Wahlämter überlastet sein könnten, die Wahlvorstände unzureichend geschult wären und die Wahlunterlagen nicht rechtzeitig fertig würden, weil das Papier fehlt. Wie gut ist Hessen auf diese Neuwahl vorbereitet?
Wir bereiten uns natürlich jetzt vor, indem wir all das, was beschafft werden muss, beschaffen. Dazu gehört natürlich Papier und Druck und Umschläge und Wahllokale und natürlich auch die Benennung der Ehrenamtlichen. Die Ehrenamtlichen haben ja Zeit bis zum 23. sich auf diese Situation vorzubereiten. Und ich denke, das ist, wie gesagt, eng, aber wir schaffen das.
Was gehen Sie als erstes an? Ich nehme an, Sie haben einen dicken Terminkalender vor sich liegen. Vielleicht so eine Prio-Liste. Was steht da auf der 1?
Auf der 1 bestehen jetzt die sofortigen Beschaffungen der Wahlunterlagen. Danach besprechen wir mit den Gemeinden die weitere Organisation und dazu gehört sicher auch die Organisation der Wahllokale.
Also eine Vorbereitung auf eine Wahl ist natürlich irgendwie eine Routine und das ist ja nun auch Ihr Beruf. Aber wo liegen denn so ja Gefahren oder vielleicht so Stolpersteine in der Vorbereitung?
Das Wahlverfahren ist ein sehr streng formalistisches Verfahren ohne zwischengelagerten Rechtsschutz. Man kann also nicht zwischendurch mal ein Verwaltungsgericht anrufen. Das geht alles erst danach. Deswegen kommt es darauf an, dass man jeden einzelnen in der Wahlordnung vorgeschriebenen Schritt genauso macht, wie es da steht. Und da kann man natürlich mal unter Zeitdruck und in der Hektik auch einen Fehler machen. Wir müssen halt sehen, dass wir solche Fehler minimieren und dass wir mit Optimismus und ein bisschen Freude an der Arbeit daran gehen. Und wenn es dann klappt, dann können alle stolz sein und sie haben sich bewiesen.
Ja, Stichwort Fehler, Herr Kanter. Stehen Sie eigentlich mit den anderen Landeswahlleitern in Kontakt, also vor allem mit den Berliner Kollegen? Da musste ja tatsächlich in einigen Wahlbezirken die letzte Bundestagswahl wiederholt werden. Das will man ja nun überhaupt nicht, oder?
Nein, das will man natürlich nicht. Das ist sozusagen der Worst Case. Aber die Situation ist doch ein wenig anders. Ich habe keine tiefen Einblicke in die Situation damals in Berlin. Es war bestimmt eine besondere Herausforderung, dass man mehrere Wahlen auf einmal und noch einen Marathon unter einen Hut kriegen wollte. Das ist ja diesmal bei uns nicht so, sondern wir machen nur die Bundestagswahl und genau das bereiten wir jetzt vor.
Fühlen Sie sich eigentlich ein bisschen unter Beobachtung? Noch nie haben wir so viel das Wort Landes- oder Bundeswahlleiter in den Mund genommen wie in den letzten paar Tagen.
Ja, das ist auch ein spezielles Wort. Nein, gar nicht unter Beobachtung. Die erste Aufregung wird sich jetzt widerlegen, nachdem sich die Berliner Politiker auf den Wahltag geeinigt haben. Und jetzt geht es darum, einfach in Ruhe und unaufgeregt die notwendigen Schritte zu gehen.
Gerold Neugebauer hat das auch alles verfolgt. Er ist Politikwissenschaftler, für ihn also auch eine spannende Zeit gerade. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Herr Neugebauer, Sie haben sich schwerpunktmäßig immer wieder mit Parteienforschung beschäftigt. Jetzt hat aktuell der FDP-Vorsitzende und ehemalige Finanzminister Christian Lindner gesagt, das Rennen ist gelaufen. Er meint damit, Friedrich Merz von der CDU wird wohl der nächste Kanzler. Und das ist ja auch nicht so ganz unwahrscheinlich, oder?
Unwahrscheinlich ist nur, dass ihn jemand als Kanzlerkandidat ablöst, aber ob er der nächste Kanzler wird, das ist abzuwarten, denn wir wissen heute nicht, was bis zum 23. Februar alles noch passieren wird und vor allen Dingen, was am 23. Februar selbst passiert. Insofern denke ich, man kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass er Bundeskanzler wird, aber 100% nein. Ich habe gelernt, niemals nie zu sagen.
Dann schauen wir da drauf und beobachten einfach diesen Wahlkampf. Aber der ist diesmal eben auch sehr kurz. Was bedeutet das für die jeweiligen Parteien?
Abgesehen von den organisatorischen Herausforderungen, über die wir ja in letzter Zeit ausreichend schon informiert worden sind, also Kandidaten aufstellen, Listen aufstellen, Unterschriften sammeln, Geld sammeln, Agenturen beschäftigen und so weiter und so fort, bedeutet es, dass sie in relativ kurzer Zeit ihre programmatischen Kernpunkte vorstellen müssen, das Personal bekannt werden müssen, mit dem sie in die Wahl gehen, dass sie also mit Programm und Personen Nachfrage erzeugen, die dann dazu führt, dass sie auch Stimmen bekommen. Und insofern kann ich mir vorstellen, manche werden, insbesondere auch wegen der Weihnachtsfeiertage, da ihre Schwierigkeiten haben. Aber es wird keiner rauskommen und sagen, war für mich eine leichte Sache.
Hört sich aber so an, als hätten die großen Parteien da einen Vorteil im Vergleich zu den kleinen.
Von außen schon, aber wenn Sie nach innen gehen, unterstellt das ja, dass bereits in den Wahlkreisen die Entscheidungen über die jeweiligen Kandidaten alle schon erfolgt sind. Das heißt, es wird ausgeschlossen, dass es beispielsweise Wahlkreise gibt, in denen die potenziellen Kandidaten noch gar nicht nominiert worden sind, weil da noch Auseinandersetzungen stattfinden, weil da noch Mehrheiten gesucht werden für die eine oder die andere Person. Und insofern wird es wohl bei einigen mehr als nur ein Kribbeln zwischen den Schulterblättern geben, ob sie es schaffen, Kandidaten zu werden und wie denn die Wahlstrategie lauten soll, auf mehr Direktkandidaten vielleicht, weil die Union sich sicher fühlt, da genügend zu ernten. Aber was ist, wenn sie so viele Kandidaten erwartet, dass sie keine Zweitstimmenstrategie machen kann und sagt, naja, okay Leute, dann wählt mal die FDP, weil die FDP ja die Nase aus dem Dunst raussteckt und sagt, ach, wir sind wieder da und wir werden auch den Finanzminister stellen, was ja nur möglich ist in einer Koalition mit der Union.
Und wäre die denn möglich? Christian Lindner hat ja bereits die Hand gehoben, aber was steht denn für die FDP und ihn selbst auf dem Spiel, wenn er mit dem Kanzler Merz regieren müsste?
Also jenseits aller polemischen Aussagen zum möglichen Verhalten der FDP Kernpunkt Ihrer Position wird sein, kann sie weiter auf dem Fortbestand der Schuldenbremse in der gegenwärtigen Form bestehen, angesichts von Problemen, die jetzt existieren, die auch nach der Wahl existieren und die eine Position ist, die von den Ministerpräsidenten der CDU nicht in der absoluten dogmatischen Position geteilt wird, wie sie halt Herr Lindner vertritt. Und ob die FDP überhaupt in eine Koalition reinkommt.
Olaf Scholz hat auch schon gesagt, naja, ich will auch gern weitermachen. Ich mache das ja gerne, was ich hier mache. Ist das Realitätsverlust?
Nein, das ist der notwendige Optimismus. Also den muss er pflegen, weil er ja natürlich versuchen will zu sagen, ich bin Kanzler, ich habe einen Kanzlerbonus, ich kann von der Position des Kanzlers aus sehr viel intensiver Wahlkampf machen, allein durch die Priorität, die ich in den Medien genieße. Aber die Frage ist halt, setzt er auf das, was 2021 dazu geführt hat, dass er gewählt worden ist, dass er nämlich sozusagen ein Image eines tatkräftigen, kompetenten und verantwortungsbewussten Politikers erzeugen konnte? Oder wird die Wahl, ich unterstelle mal, die SPD wird sich nicht einer neuen Kandidatensuche aussehen, wird er die Wahl bestreiten müssen mit dem Erbe aus der Ampelkoalition? Man wird ihm zugutehalten können, dass sein gegenwärtiges Image stark geprägt ist von den Erfahrungen, die mit der Ampelkoalition gemacht worden sind und dass das wahrscheinlich auch nachwirkt. Aber wie gesagt, nichts ist sicher und vielleicht gelingt es doch, ein anderes Image noch zu erzeugen. Aber es ist Olaf Scholz, der halt sagt, so wie ich mich beschreibe, so bin ich auch und so wie ich manchmal gesehen werde, so bin ich nicht einverstanden. Nun gut, so kennen wir ihn eben auch.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Auch wenn also immer noch vieles unklar ist, wie es mit Deutschland weitergeht nach dem Ampelaus, wenigstens steht der Terminkalender.
HR Info. Meinung.
Von Mario Kubina in Berlin.
Von einer außergewöhnlichen innenpolitischen Lage spricht der Bundespräsident. Und damit untertreibt er noch. Deutschland steckt tief in einer Regierungskrise und muss möglichst schnell aus ihr herausfinden. Aber der Weg zur Neuwahl darf keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass alles korrekt läuft. Deshalb ist es gut, dass der neue Bundestag am 23. Februar gewählt werden soll. Eine Neuwahl erst Ende März, wie sie auch im Gespräch war, das hätte nach Parteitaktik gerochen, weil sich die SPD davon Vorteile versprochen hätte. Von einem Kanzlerbonus für Olaf Scholz kann keine Rede sein. Also hätten die Sozialdemokraten in Berlin auf ein starkes Ergebnis bei der Hamburg-Wahl Anfang März gehofft. Und damit auf Rückenwind für eine darauffolgende Bundestagswahl. Der anstehende Wahlkampf wird hart genug und so ein Manöver hätte ihn völlig vergiftet. Aber eine Neuwahl schon im Januar, wie sie die Union anfangs gefordert hat, wohl auch mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte, das wäre auch keine gute Idee gewesen. Eine Bundestagswahl ist an sich schon eine organisatorische Herausforderung. Das gilt erst recht für eine vorgezogene Wahl. Die Parteien müssen ihre Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen. Es braucht Hunderttausende Ehrenamtliche, die am Wahltag Stimmzettel ausgeben und Stimmen zählen. Und die IT-Infrastruktur muss, so gut es geht, gegen etwaige Cyberangriffe gewappnet sein. In den USA kann man beobachten, wie das Vertrauen in demokratische Institutionen wegbrechen kann. Donald Trump hat nach seiner Niederlage vor 4 Jahren von Wahlbetrug gesprochen. Eine Lüge, die sich in vielen Köpfen festgefressen hat. Die Sorge vor Unruhen für das Szenario einer neuerlichen Niederlage von Trump, sie war berechtigt. Deshalb dürfen wir den Gegnern der liberalen Demokratie hierzulande keine Gelegenheit geben, Zweifel an Wahlergebnissen zu säen. Mit dem parteiübergreifenden Vorschlag für den Februartermin herrscht jetzt Klarheit, wie es in Deutschland weitergehen soll. Besonders wichtig, mit der Union war auch die größte Oppositionskraft in die Gespräche eingebunden. Damit erledigt sich der Vorwurf der Taktiererei zugunsten einer bestimmten Partei. Und bis Februar ist genug Zeit, um die vorgezogene Wahl ordentlich vorzubereiten. Ein Zeichen der Stabilität in aufgewühlten Zeiten.
Ausgerechnet jetzt, das konnte man oft hören in den letzten Tagen, ausgerechnet jetzt mitten in einer Wirtschaftskrise, mitten im Krieg in der Ukraine, mitten in großer Verunsicherung nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten, geht auch noch die Ampelkoalition in Berlin kaputt. Immerhin wissen wir seit gestern, Neuwahlen werden stattfinden und zwar am 23. Februar. Auf diesen Termin haben sich alle irgendwie einigen können. In diesen turbulenten Zeiten die Zuversicht zu verlieren, das ist relativ leicht. Ulrich Schnabel ist Wissenschaftsjournalist und Buchautor und ich habe ihn gefragt, die Menschen in Deutschland reagieren auf Unsicherheiten. Sie haben ein großes Bedürfnis nach Planbarkeit und Sicherheit. Warum ist es so?
Ja, weil wir Menschen immer Kontrolle über die Dinge haben wollen. Sie können die ganze Menschheitsgeschichte als den Versuch beschreiben, immer mehr Kontrolle über unsere Bedingungen zu haben. Unsere Gesundheit, wir wollen nicht dem Risiko der Krankheiten ausgesetzt sein und so weiter. Also das ist ein ganz tiefes menschliches Bestreben. Und wenn wir jetzt plötzlich mit so unsicheren Situationen konfrontiert sind, dann ist das natürlich extrem unangenehm, weil das gegen dieses Grundbedürfnis geht.
Ist es vielleicht auch ein sehr deutsches Phänomen? Also ich glaube, ja, der Mensch hat das allgemein so in sich, aber sind wir Deutschen da besonders?
Man sagt uns ja nach, dass wir immer so gut organisiert sind und auch vielleicht manchmal etwas bürokratisch oder pedantisch. Da ist das natürlich besonders unangenehm, wenn man mit Unsicherheit zu tun hat. Aber ich glaube, das ist ein sehr menschliches Grundbedürfnis. Also auch in den USA mögen die Leute keine Unsicherheit.
Jetzt haben wir also diese Phase der Unsicherheit, die ja schon eine Weile geht. Welche Folgen können denn solche Phasen oder diese Phase haben?
Also es gibt verschiedene Strategien, mit der Unsicherheit umzugehen. Eine ganz übliche Strategie ist es, dann in kleinen Bereichen umso mehr Kontrolle zu erzeugen. Also es gibt Experimente, die zeigen, dass wenn Leute mit viel Unsicherheit konfrontiert sind, zum Beispiel mit Klimawandel und so weiter, dass sie dann fremdenfeindlicher werden, dass sie die Grenzen mehr abschotten, dass sie gegen Migranten sind, weil das Gefühl der Kontrolle gibt. Und das ist ein Phänomen, das wir gerade vielfach sehen, dass angesichts der äußeren Unsicherheit plötzlich so ein Bedürfnis entsteht, sich dann wenigstens so im Inneren abzuschotten und da die Kontrolle zu bewahren. Es hilft zwar nicht gegen den Klimawandel, aber es erzeugt so ein Gefühl von Kontrolle, wenn ich plötzlich rigoroser werde, wenn ich strengere Maßstäbe anlege oder gegen Migranten bin.
Diese Unsicherheit, die sich da so breit macht, können ja auch Leute ausnutzen. Also wir befinden jetzt in einer Zeit, ohne Regierung, muss man eigentlich sagen, beziehungsweise die Ampel hat auf jeden Fall schon mal das Gelb aus der Ampel rausgedreht. Wir haben eine Rumpfregierung und jetzt haben wir wenigstens auch einen Wahltermin. Am 23. Februar soll neu gewählt werden, der Bundestag. Ist es gut, dass wir jetzt so einen Termin haben oder kann sich da auch so ein bisschen was so durchsetzen, dass vielleicht Menschen ja auch mit dieser Unsicherheit von den Menschen spielen?
Nein, ich glaube, es ist gut, dass es jetzt einen Termin gibt und dass es zumindest eine gewisse Sicherheit gibt, wie es da weitergeht. Ja. Die Ampel hat ja genügend Unsicherheit und Chaos verbreitet. Wenigstens einen Fahrplan zu haben, das hilft schon mal. Dass natürlich bis dahin noch alles Mögliche passieren kann, das steht auf einem anderen Blatt. Aber man muss zumindest ja versuchen, wenigstens die Dinge sauber zu kontrollieren, die man in der Hand hat. Und das ist so ein Ablauf. Und insofern gibt er durchaus Sicherheit.
Mhm. Herr Schnabel, Unsicherheit ist das eine. Was aber oft nach der Unsicherheit kommt, ist so der Verlust von Zuversicht, was ja auch ein ganz schlimmes Gefühl ist. Was raten Sie Leuten, die Zuversicht verlieren oder schon verloren haben?
Die Antwort auf Ihre Frage ist ganz einfach. Zwei Dinge sind es. Das eine ist, was lassen wir in unseren Kopf, was lassen wir in unsere Gedanken? Und das andere, worauf fokussiere ich mich? Also wenn ich 10 Stunden am Tag Nachrichten über Donald Trump höre, dann werde ich eher nicht zuversichtlich, ja? Sondern dann gilt es, die Nachrichten lieber abzuschalten und sich zu fragen, welche Art von Information hilft mir? Hilft mir diese Information über Donald Trump oder macht die mich nur ohnmächtig? Und wenn Sie das Gefühl haben, das macht mich nur ohnmächtig, dann ist es besser abzuschalten und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die Ihnen Zuversicht geben.
Was mache ich denn als Journalistin, wenn Sie mich abschalten, wenn die Leute mich nicht mehr hören wollen, weil ich diese Nachrichten dann ja tagtäglich sozusagen verbreite? Was kann ich als Journalistin auch tun, um Zuversicht zu verbreiten? Das würde mich jetzt persönlich auch mal interessieren.
Also häufig gilt ja das als Nachricht, was erschreckend und bedrohlich ist. Also ein Flugzeugabsturz zum Beispiel ist eine Nachricht. Die Tatsache, dass alle Flugzeuge sicher an ihr Ziel kommen, ist in der Regel keine Nachricht. Ja, also das Neutrale oder Positive gilt uns nicht als berichtenswert und das Negative ist automatisch berichtenswert. Und das schafft so eine negative Färbung der Welt, dass wir immer über das Erschreckende und Bedrohliche informiert werden. Und ich glaube, es ist für Journalisten ganz wichtig, diese Verzerrung nicht noch zu verstärken, sondern immer auch zu gucken, okay, gibt es da vielleicht auch eine positive Seite daran oder gibt es etwas, was Menschen tun können, um damit umzugehen und das mitzutransportieren. Mhm. Ja, konstruktiver Journalismus nennt sich das. Das soll jetzt nicht heißen, dass man immer nur auf das Positive starrt, aber eben nicht nur auf das Negative ja. zu starren, sondern immer die andere Seite mitzudenken.
Dann kommen wir nochmal zurück zu den Dingen, die man tun kann, um die Zuversicht nicht zu verlieren.
Also ich halte ja auch Vorträge über Zuversicht, weil ich ein Buch dazu geschrieben habe. Und da mache ich am Anfang, stelle ich den Zuhörern immer eine Liste vor mit Dingen. 10 Dinge. Und mit der Bitte zu sagen, was davon sie zuversichtlich macht. Und diese Liste fängt an mit der Weltpolitik und da kommt nie Zustimmung. Und dann kommen aber auch andere Dinge, zum Beispiel ihre Freunde und Beziehungen oder Musik, Kunst, Literatur oder in der Natur sein. Und da kommt meistens eine sehr hohe Zustimmung, weil das Dinge sind, die den Menschen Zuversicht geben. Vor allem mit anderen Menschen zusammen etwas tun. Also nicht nur auf dem Sofa sitzen und sich die Nachrichten reinziehen und sagen, oh Gott, wie schlimm ist alles, sondern gemeinsam mit anderen Menschen tätig werden, sich zu engagieren, gemeinsame Projekte zu machen. Das ist das, was die meisten Menschen extrem zuversichtlich macht.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.